Guten Morgen, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Mein Thema heute ist, wie überwinden wir in die Endzeit? Wenn ihr euch noch erinnert, vor einem Monat habe ich über ein Thema geredet, also hier gepredigt, wie bereiten wir uns auf die Endzeit vor? Und ich möchte das ein bisschen weiterführen, diesen Thema ein bisschen vertiefen. Wir haben das letzte Mal gesehen, wer sich noch erinnert, dass wir nicht direkt in die Endzeit befinden. Wir befinden uns nicht direkt in die Endzeit, sondern laut die Aussagen Jesus von Matthäus 24 befinden wir zeitlich eher am Anfang. Jesus nannte diese Zeitperiode den Anfang der Geburtsschmerzen. Außerdem haben wir in der letzten Predigt gelernt, wie gesagt, wie wir uns vorbereiten können auf die letzten Tage. Und heute wollen wir es noch vertiefen, diesen Thema. Und wir wollen uns anschauen, was uns die Bibel sagt, wie können wir überwinden in die letzten Tagen oder wie können wir einfach als Christen in allgemein überwinden. Wir wollen uns ein paar Schlüssel anschauen, wie wir durch Jesus, also die Jesus uns zur Verfügung stellt oder Gott zur Verfügung stellt, um zu überwinden. Ich habe auch das letzte Mal auch das, was Jesus den sieben Gemeinden der Offenbarung sagt, also hier die ganzen Verse bin ich durchgegangen, durch die ganzen Verse. Und die ewige Belohnungen wurden nur den Überwinder zugesprochen. Das ist wichtig, dass wir wirklich unterstreichen. Und fast am Ende der Offenbarung finden wir nochmal so eine Art Zusammenfassung von all diesen sieben Versprechungen. Offenbarung 21,7. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist so eine Art Zusammenfassung dieser Versprechungen. So, die Frage ist, gegen wem müssen wir überwinden? Oder wer sind unsere Feinde? Oder wer ist unser Feind? Und Apostel Paulus sagt uns in Epheser 6,12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bösheit, die in den himmlischen Regionen. So, Paulus sagt hier, dass unsere Feinde nicht die Menschen sind. Das müssen wir wirklich unterstreichen heute und wollen wir unterstreichen, weil die Bibel sagt uns, das sind nicht die Menschen. Es sind auch nicht unsere Frauen oder unsere Ehemänner, auch nicht unsere Schwiegermütter, auch nicht die Chefs, die Arbeitskollegen, auch nicht die Eltern oder Verwandten oder Nachbarn oder Politiker oder auch nicht unsere rebellischen Teenagers. Also das ist wichtig. Wir haben nicht gegen die Menschen zu kämpfen. Das ist wichtig, dass wir uns wirklich vor Augen immer wieder halten. Natürlich, hinter den Menschen kann jemand sein. Oft können die Menschen uns was antun oder der Feind kann auch die Menschen benutzen, aber die Bibel sagt uns, wir kämpfen gegen das Böse. Und in der Bibel, hinter dem Böse steht eine Person. Also natürlich, das Böse an sich ist aber hinter dieser Bösheit oder das Böse steht eine Person. Oder mehrere Personen. Es gibt aber eine Hauptperson, die Bibel uns dieser Person in dem Alten Testament als der Satan vorstellt oder im Neuen Testament als der Teufel. Und dieser Name steht für seine Eigenschaften. Der Satan, der heißt der Widersacher oder der Verleumdner oder sogar der Durcheinanderbringer. Das ist so ein bisschen seine Eigenschaften oder was seine Namen bedeuten. Und es sind auch seine Dämonen, die unsere Feinde sind. Und es ist auch kein physischer Krieg, den wir führen. Ihr wisst ja, im Alten Bund haben die Israeliten einen physischen Krieg gekämpft. Am Neuen Bund, das Krieg ist ein geistlicher. Es ist nicht mehr physisch. Wir haben nicht mehr wir kämpfen nicht mehr wie die Israeliten. Und hier in Offenbarung 12,7-9 wird uns einfach ein bisschen beschrieben, wer der Satan ist. Natürlich, es gibt auch andere Stellen im Alten Testament und auch im Neuen Testament, aber hier im Offenbarung 12 wird uns gesagt, dass dieser mächtigste Erzengel Gottes, der Luzifer, Er hatte sich gegen Gott, also er wollte wie Gott sein, er wollte auch selber wie Gott sein und er hatte wirklich eine Rebellion geführt und er hat auch einen Teil der Engel, der unter sich waren, auf seine Seite gezogen. Dann gab es, die Bibel sagt uns hier, dann gab es in Himmel einen Krieg, der Erzengel Michael kämpfte gegen Luzifer und besiegte ihn. Und der Luzifer und seine Engel wurden rausgeworfen aus dem Himmel und wurden auf die Erde rausgeworfen. Das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, wer unser Feind ist. Ihr wisst das, ich habe es ein bisschen wiederholt für uns. So manchmal frage ich, wenn ich jetzt Diskussionen habe mit Christen, aber auch mit Nicht-Christen, oft auch in Evangelisation, Gespräche, frage ich mal, welcher war der schlimmste Krieg aller Zeiten? Und viele Menschen sagen, ja, der Zweite Weltkrieg ist der schlimmste und der vernichtendste Krieg aller Zeiten. Da sind die meisten Menschen gestorben. Aber dann provoziere ich und ich sage denen einfach, was die Bibel der schlimmste Krieg aller Zeiten nennt. Ihr wisst das, oder? Es ist dieser geistliche Krieg. Dieser geistliche Krieg geht jetzt seit Tausenden von Jahren und er hat so viele Menschenseelen gekostet, vielleicht Milliarden von Menschenseelen gekostet. Es ist ein Krieg zwischen Gott und Satan, es ist ein Krieg für oder beziehungsweise gegen die Menschheit. Und das ist das schlimmste Krieg aller Zeiten. Aber die gute Nachricht ist, und das haben wir auch heute gehört, hat Helene ein bisschen erwähnt, am Kreuz Jesus hat den Hauptsieg errungen. Halleluja. Er hat den Hauptschlacht gewonnen. Die Bibel sagt uns, dass er den Satan und den Tod überwunden hat. Er hat den Sieg geholt, der Teufel ist besiegt und er hat keine rechtlichen Ansprüche mehr auf die Menschheit und auf uns sowieso nicht. Und obwohl dieses große Schlacht gewonnen wurde, ist aber das Krieg noch nicht beendet. Wir sind immer noch im Krieg. Das müssen wir sehen, weil das Neue Testament spricht immer wieder von dieser geistlichen Macht, von diesem geistlichen Krieg. Und dass der Teufel wird präsentiert als unser Feind. Er ist zwar besiegt, also sein Kopf wurde zertreten. Jemand sagte, er hat schon einen Gehirnschaden bekommen am Kreuz, aber er ist nicht total vernichtet. Und am Ende der Zeit wird er für immer besiegt. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wer unser Feind ist und gegen wem kämpfen wir in diesem Krieg. Und wir wissen dann Matthäus 22, 24, der Herr sprach zu meinem Herr, setze dich zu meinem Rechten, bis deine Feinde unter deine Füße lege. Das heißt, am Ende werden alle Feinde Jesus unter seine Füße liegen. Sie werden alle vernichtet. Aber bis dahin, wir sind immer noch in diesem Krieg. Also wie gesagt, die Hauptschlacht ist gewonnen, aber der Krieg ist noch nicht zu Ende. Und wir als Gottes Kinder und als seine Familie befinden wir uns auch mitten in diesem Krieg. 1. Petrus 5, 8 sagt uns, sei nüchtern und wach, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Oder Epheser 6, 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Zieht die Waffenrüstung Gottes wirklich, dass ihr bestehen könnt, diese Anschläge des Teufels. Das ist so ein geistlicher Krieg, den wir wirklich zu führen haben. Auch wenn wir wollen oder nicht. Wenn wir dieser Realität irgendwie bewusst sind oder nicht, wir sind in diesem Krieg. Oder wir haben einfach zu kämpfen gegen diese Mächte der Finsternis. Und dann gibt es auch natürlich die gute Nachricht. Obwohl Gott uns von diesen Feinden warnt, wir sind nicht auf uns selbst gestellt. Wir sind nicht allein in diesem Kampf. Gott selber kämpft für uns. Wir haben wirklich auch in diesem Lied gehört, Der Löwe von Juda, Jesus, ist dieser Löwe, der für uns kämpft. Und er hat natürlich uns auch geistliche Waffen zur Verfügung gestellt, mit denen wir kämpfen müssen, um zu überwinden. So, die Frage ist jetzt, wie können wir überwinden? Weil das wollen wir ja lernen, wie können wir überwinden? Und als erstes würde ich sagen, wir überwinden durch Christus. Durch Jesus überwinden wir. Wir haben auch das letzte Mal dieses Vers von Römer 8, 37 erwähnt. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als Überwinder durch Christus. Das wird uns versprochen, das wird uns zugesprochen. Und manche werden vielleicht sagen, oh, wir können nicht selber überwinden, laut diesem Vers, sondern nur durch Christus. Und das ist wahr. Nur durch Christus können wir überwinden. Wenn wir Christus nicht haben, wenn wir nicht zu Christus gehören, dann haben wir keine Chance zu überwinden. Deswegen brauchen wir Jesus in unserem Leben. Er ist das Wichtigste. Und wir haben ja auch letztes Mal darüber geredet, ohne Christus können wir nichts tun. Und dann sagt uns Gott auch in 2. Korinther 2, 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Kenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wir sind in Christus in einem Triumphzug geführt vor Gott. Das römische Triumphzug war ein öffentlicher Umzug zum Feier eines Sieges. Ihr habt vielleicht, keine Ahnung, Filme wie Gladiator oder Ben-Hur oder andere Filme, also so von dieser römischen Zeit gesehen, wo wirklich die Sieger, sie gehen durch die Stadt, die Menge ist links und rechts und die Sieger gehen einfach in diesem Pferdenwagen und sie werden einfach geführt und zelebriert. Und so sind wir in Christus. Also wir haben wirklich diesen Sieg schon sozusagen, ist unsere, der Sieg ist unsere. Aber natürlich, trotz dessen spricht, wie gesagt, die Bibel von einem Kampf, den wir auch haben. Wir haben den Sieg. Also wir kämpfen nicht zu siegen, wir kämpfen von dem Sieg, also von diesem Hauptschlacht. Der Hauptschlacht ist gewonnen. Wir müssen noch die letzten Kämpfe auch noch kämpfen und natürlich Jesus kämpft für uns. Amen. Gerade in solchen Zeiten wie heute haben wir Christus seine Zusage und wir können auch wirklich im Frieden leben, gerade auch in Zeiten von Pandemie. Jesus sagte uns, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, trotz dieser Situation, in der wir uns auch heute befinden, wir sollen wirklich Frieden haben. Jesus verspricht uns Frieden aus seinem Sieg. Er hat die Welt überwunden. Und Christus hat natürlich nicht nur die Welt überwunden, er hat auch den des Feind des Lebens überwunden, den Tod überwunden. Er hat den Tod überwunden, er hat den Tod besiegt. Und Christus hat auch das ultimative Feind Gottes, wie gesagt, den Satan überwunden. Er hat ihm seinen Kopf zertreten am Kreuz. So deswegen, er lädt uns in seinem Sieg einzutreten und stellt uns verschiedene Schlüssel zur Verfügung, auch selber zu überwinden. Wir haben auch von der Waffenrüstung Gottes gesehen in Epheser 6, 1. Wir haben natürlich nicht so viel Zeit, dass wir über die Waffenrüstung Gottes reden. Das wäre vielleicht ein anderes Thema. Aber ich möchte aus der Offenbarung 12, 11 drei verschiedene Schlüssel uns präsentieren. Und sie haben ihm, den Feind, überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das ist so, die überwunden haben, den Feind, sie haben durch diese drei verschiedene Dinge ihm überwunden. Wir überwinden, sagt uns die Bibel hier, durch Jesus seinem Blut, durch sein Opfer. Als erstes. Und wir wissen, dass wir erkauft worden sind mit dem kostbaren Blut Christi. Das Alte Testament sagt uns, dass in dem Blut steht das Leben. Also das Leben beinhaltet, es wird beinhaltet in dem Blut. Und wir lesen in Petrus, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus euren nichtigen Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Das ist der kostbare Blut. Es ist nicht mit Gold oder Silber. Wir wurden mit dem Blut, mit diesem kostbaren Blut erkauft. So, wenn der Teufel kommt mit seinen Angriffen und mit seinen Lügen und sagt, der lässt dich zweifeln an deiner Identität, oder der sagt dir, oh, du bist ein Versager, oder weil du einfach nicht dir so sicher bist, wegen der Sünde oder wegen das, was du durchgehst, dann sagst du, hey, auf mich steht diesem Schild, erkauft. Also es ist wie wenn wir irgendwo hingehen, wir wollen ein Auto kaufen oder so, und da steht schon verkauft drauf. So steht es auf uns, erkauft. Wir sind erkauft worden, wir gehören nicht mehr. Niemand kann uns noch kaufen. Das höchste Preis wurde für uns bezahlt. Und es ist so, der Preis gibt auch den Wert, oder? Also oft sehen wir schauen uns den Preis, oh, das ist das Wert. Also das heißt, so viel Wert hat Gott uns gegeben, weil er hat wirklich uns durch den Blut Christi bezahlt. Er hat das Leben seines Sohnes für uns gegeben. Und deswegen, so können wir uns wirklich verteidigen und wir können überwinden, wenn der Teufel uns angreift, wenn er uns zweifeln lässt. Wir sagen ihm, hey, auf mich steht diesem Schild, ich bin erkauft worden und du kannst mir nichts mehr tun. Halleluja. Okay, dann eine andere Art und Weise, wie wir durch sein Blut überwinden können und uns verteidigen können, ist, wir wissen, dass sein Blut uns unsere Sünden gereinigt hat, und nicht nur, dass er uns gereinigt hat, er hat uns auch gerechtfertigt, und sein Blut reinigt uns immer noch. Ich möchte uns ein paar Verse lesen. In Epheser 1,7, in ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch seinem Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wir sind vergeben worden durch seinem Blut. Und dann Römer 5,9, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von dem Zorn errettet werden. Also nicht nur, dass wir vergeben worden sind, wir sind auch gerechtfertigt. Also jemand sagte, wenn der Teufel kommt, um dir mit deiner Vergangenheit, dich an deine Vergangenheit zu erinnern, erinnere ihm von seiner Zukunft. Sag ihm, was sein Ende sein wird. Und noch mehr, wir sollen ihm widerstehen und sagen, dass wir durch Jesus seinem Blut erlöst worden sind, und nicht nur erlöst, gerechtfertigt. Was heißt gerechtfertigt zu sein? Es heißt, wie wenn ich jetzt nichts gemacht hätte. Also ich bin nicht nur vergeben, also einer der vergeben ist einer, der wirklich was gemacht hat, aber ihm wurde das vergeben, sondern es ist gerechtfertigt zu sein, Jesus hat mir seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Jemand gab diesem Beispiel, es ist wie wenn du gehst zum Gerichtssaal und der Richter, sagt dir, oh, du hast das und das gemacht, er liest die Anklage und sagt, okay, aber also ich werde die... Also es wird einfach dir vergeben, diese Anklage. Ich drücke mal ein Auge zu. Du hast zwar das gemacht, aber jetzt vergebe ich dir das. Das wäre so Vergebung. Aber Gerechtfertigung ist, wenn der Richter liest die Anklage und sagt, oh, das hast nicht du gemacht, das hat Jesus gemacht. So wurde unsere Sünde auf Jesus gelegt. Und Gott sieht uns als unschuldig. Einfach, das ist Gerechtfertigung. Und das müssen wir wirklich uns so verteidigen von dem Teufel, wenn er kommt und sagt, irgendwie, dass wir noch Sachen in unserem Leben haben, oder er möchte uns angreifen mit diesem Schuldgefühle oder mit unserer Vergangenheit, als wie wir es erwähnt haben. In 1. Johannes 1,7 lesen wir, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. So auch heutzutage, wenn wir noch in der Sünde fallen, wenn wir sündigen und der Teufel uns angreift und beschuldigt, wir wissen, dass wir zu Gott kommen können und dass er uns immer wieder neu reinigt. Also er kann uns nicht sagen, hey, du hast gesündigt und jetzt hast du keine Chance mehr oder irgendwie. Nein, wir haben wirklich immer wieder den Blut Jesus und wir haben wirklich immer wieder diesen Vorrecht vor Gott zu kommen und uns wirklich von ihm reinigen zu lassen. Und das ist auch Wir können so schützen von dem Angriff des Teufels, der uns wirklich dann durch seine Sünde, durch diese Ketten der Sünde uns noch fangen will und uns wirklich dann wieder zum Sklaven der Sünde machen will. Halleluja, das sind gute Nachrichten, oder? Und dann, Jesus, sein Blut ermöglicht uns auch Einzug in die Gegenwart Gottes. Wir wissen, in das Alte Testament war das nicht möglich, oder? Das war nur einmal im Jahr beim Yom Kippur, da dürfte der Hohenpriester reingehen und er müsste natürlich mit dem Blut der Tiere für ihn Sühne tun und auch für das ganze Volk. Das war nur einmal im Jahr möglich, in das Allerheilige reinzukommen. Aber durch das Blut Christus lesen wir, weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesus den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum. Also durch das Blut Christi kann ich jeden Tag kommen zu Gott. Also eine ununterbrochene Gemeinschaft mit Herr Jesus. Und nichts kann mich hindern, und der Teufel kann mich nicht davon halten, wirklich in diese Gemeinschaft zu kommen. Und durch diese Gemeinschaft wirklich dann bin ich ein Überwinder, dann automatisch, wenn ich wirklich diese Gemeinschaft mit Gott habe, dann kann mich nichts trennen. Und das ist das, wie wir können dann jeden Tag kommen als seine Kinder und ihm bitten, dass er uns vor Versuchung bewahrt oder dass er uns von dem bösen Feind beschützt, so wie er in dem Vaterunser Jesus gelernt hat. Ich habe den Vorrecht und die Möglichkeit, jeden Moment zu beten und in den Gegenwart Gottes zu kommen. Und das wurde uns möglich gemacht durch das Blut Jesus Christus. Und so können wir überwinden, so können wir den Teufel überwinden. Und wir wissen natürlich, dass das Alte Testament ein Spiegel ist für das Neue Testament. Ihr könnt euch noch erinnern, die Geschichten, als die Israeliten aus dem Ägypten kamen. Da haben sie ein Lamm geschlachtet, und das war das Passahlamm, das, was wir jetzt, wir werden natürlich uns auch erinnern, jetzt, wenn wir den Ostern feiern, dass Jesus der Passahlamm ist. Und diesen Lamm haben sie über den Türen natürlich mit diesem Blut haben sie wirklich diesen Zeichen gemacht und haben mit dem Blut wirklich ihren Schutz gehabt. Und das ist so ein bisschen, in der Theologie wird das als Topologie genannt. Das heißt, das Alte Testament ist ein Spiegel für das Neue Testament. Wenn das Blut der Lämmer damals einen Schutz hatte über die Häuser und die Familien der Israeliten, so hat das Blut Christi auch diesen Schutzwert für uns. Wir dürfen wirklich beten und sagen, Herr, wir bitten dich, lass dein Blut über mich, über meine Familie, über mein Haus, dass ihr mich schützt. Und das hat wirklich Macht. Wir haben ja, es gibt dieses Lied, es gibt Kraft, es liegt, wie heißt das? Das ist mit dem Blut. Es ist Kraft in dem Blut, genau. Ich weiß mehr auf Rumänisch oder auf Englisch. Aber das Lied ist so wahr und natürlich ist das einfach, was wir auch finden. Es ist Kraft und es ist auch Schutz und wir können wirklich beten und sagen, hey, schütz mich mit deinem Blut. Und ich glaube, das, was damals passiert ist, wo die Israeliten beschützt worden sind, wenn dieser Engel kam und die Erstgeborene der Ägypter vernichtet hat, die Israeliten und ihre Familie waren beschützt. Und so können wir auch beschützt sein. Und deswegen können wir auch von dem Angriff des Teufels beschützt werden. Amen. So, dann als zweites lesen wir hier in Offenbarung 12, 11. Und sie haben den Feind überwunden, als erstes, wie gesagt, durch des Lammes Blut und als zweites durch das Wort ihres Zeugnisses. Und hier manche Theologen glauben, sei das persönliche Zeugnis gemeint. Aber ich vertrete wirklich die Meinung anderer Theologen, die behaupten, es sei das Zeugnis Christi und das Evangelium hier gemeint. Deswegen werden natürlich auch andere Stellen, wo wir wissen, wir sind Zeugen. Also Jesus sagte, das große Mission befällt, er hat uns gesandt, um wirklich seine Zeugen zu sein und das Evangelium zu bezeugen. Und eine andere Stelle wirklich, ihr werdet Kraft empfangen, wir werden meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis am Ende der Welt. Das ist wirklich dasselbe Idee hier. Das ist nicht mein eigenes Zeugnis, obwohl mein eigenes Zeugnis auch seine Stärke hat, aber ich glaube nicht, dass ich den Feind überwinden werde durch mein eigenes Zeugnis. Ich werde durch das Zeugnis Christi, und das Zeugnis Christi ist das Evangelium. Halleluja. So, Jesus ist hier das größte Vorbild. Und das werde ich euch sagen, wie Jesus sich verteidigt hat. Also als er versucht wurde, angegriffen wurde in der Wüste, mit was hat er sich verteidigt gegen den Teufel? Natürlich, er sagte nur, es steht geschrieben. Er hat nicht mit dem Feind philosophiert oder argumentiert. Also wenn jemand philosophieren hätten können mit dem Feind, argumentiert, mit weißen Sprüchen und mit Argumenten, da wäre Jesus, oder? Also ich glaube, er schlägt uns unter den Tisch, wenn es um Argumente geht. Und trotzdem hat er nicht gesagt, hey Teufel, lass uns diskutieren drüber. Er hat gesagt, nein, es steht geschrieben. Und er hat sich wirklich nur auf das Wort gestützt. Also deswegen, wenn der Teufel uns angreift, wir können nur widerstehen durch die Macht dieses Zeugnisses, durch die Macht des Wortes. So, wenn der Teufel uns angreift mit dem Bereich, sagen wir, von Finanzen oder Reichtümer, so wie er Jesus angegriffen hat, und wenn wir kein biblisches Verständnis haben, wenn wir keine Stellen wissen in der Bibel, die wirklich, mit denen wir uns verteidigen können, dann hat er schon besiegt. Wir wissen, die Bibel sagt uns, dass alles gehört Gold. Wir sollen uns keine Schätze hier sammeln. Wir sollen keine Kompromisse machen, um reich zu werden, wie Jesus. Ihm wurde gesagt, hey, guck mal, du kannst Kompromisse machen, also geh von mir nieder und ich gebe dir all diese Welt. Ich gebe dir die ganze Welt, das gehört mir, ich kann es dir geben. Und das müssen wir auch wissen und wir können uns nur so verteidigen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort kennen und dass wir ihm auch richtig interpretieren, weil es heißt nicht, es reicht nicht nur, ihn zu kennen. Oder zum Beispiel, wenn wir im Bereich von Macht und Position angegriffen werden, so wie Jesus auch angegriffen wurde, und wir nicht das biblische Verständnis dazu haben, dass das Größte unter euch soll eure Diener sein, zum Beispiel, oder dass Macht und Position nicht durch Kompromisse also erreicht werden müssen, dann sind wir schon gefallen. Deswegen müssen wir wissen, was die Bibel dazu sagt. Und wir können uns so verteidigen, wenn der Teufel uns angreift. Oder wenn wir mit dem physischen Verlangen angegriffen werden, dass wir durch Abkürzungen und Kompromisse Erfüllung erreichen, müssen wir wissen, dass Gott unser Versorger ist. Und wir sollen in Abhängigkeit von ihm leben. Und das wirklich dieses Verständnis und die Verse in der Bibel, es ist wichtig, dass wir sie kennen, weil so können wir uns von dem Teufel, also von dem Feind, verteidigen. Und wir können überwinden, so wie Jesus überwunden hat. Halleluja. So, wir müssen unser Denken natürlich durch das Wort auch erneuern. Römer 12, 2 sagt uns, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch das Erneuerung eures Sinnes. Also wir können das tun, indem wir das veraltetes oder sündhaftes Denken Verhalten mit dem Wort Gottes ersetzen. Wir haben, also wir natürlich auch als Christen, wir können immer wieder wirklich neue Viren einfangen, oder? Es ist wie mit dem Computer. Wir wissen, ein altes Betriebssystem, der funktioniert nicht mehr richtig. Oder ein Betriebssystem, der wirklich sich Viren eingefangen hat, der bricht irgendwann mal zusammen, oder? Und so ist das auch mit uns. Wir gehen durch diese Welt und wir müssen uns immer wieder wirklich Updates holen von Gott. Und diese Updates sind wichtig, wenn wir unsere Computer immer wieder neue Updates machen, dass sie nicht abstürzen. Wir müssen uns auch als Christen wirklich so diese Updates machen oder ein Virus-Scan bekommen. Und durch das Wort. Wirklich, das ist so der Spiegel. Jakobus sagt uns, das ist das Spiegel. Das sehe ich, okay, bin ich richtig, bin ich okay oder bin, wirklich ist mein Denken veraltet oder habe ich Viren eingefangen? Deswegen müssen wir uns unser Denken erneuern, sagt uns die Bibel. Und wir müssen das Wort Gottes auch reichlich in uns haben. Kolosser 3,16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also der Feind wird versuchen, uns abzulenken, damit wir keine Zeit haben für das Wort Gottes. Natürlich, denn wir sollen wirklich uns mit anderen Sachen beschäftigen, müssen auch keine sündhaften Sachen an sich sein. Aber wenn sie uns abbringen können von dem Geistlichen, von das Wort Gottes, dann ist es okay für ihn. Weil der Feind weiß, dass es Kraft gibt in diesem Wort. Das Wort ist lebendig und kräftig und hat das Macht, neues geistliches Leben zu erschaffen und Menschenleben zu verändern. Also es wirklich, das ist eine übernatürliche Kraft in das Wort Gottes. Deswegen, er möchte auch oft, auch in der Predigt, das ist oft wenig Wort, ein bisschen, ein paar gute Witze, dass wir uns gut fühlen und das war's, wir gehen nach Hause und wie war's? War schön. Was war schön? Ich weiß nicht, aber es tut mir gut. Nein, das Wort ist wichtig, es muss in der Predigt sein, es muss in unserem Leben sein. Wir sollen uns füllen mit dem Wort jeden Tag. Weil Jesus kannte das Wort. Wenn der Teufel zu ihm kam, ihm kamen wirklich die Stellen vom Alten Testament. Ich weiß es nicht mehr. Wenn der Teufel dich angreift, wenn du nicht mehr weißt, wenn du nicht im Wort bist, dann weißt du es nicht. Wenn du die Wahrheit kennst, dann leitet dich der Heilige Geist in der Wahrheit. Er kann uns nicht leiten, wenn wir die Wahrheit nicht kennen. So, und dann müssen wir kontinuierlich über das Wort meditieren. Psalm 1,2 sagt uns, sondern er hat seine Lust an das Gesetz des Herrn und er sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der Psalm 1 spricht von der Gerechte und der Ungerechte. Und wir sollen wirklich meditieren an das Wort. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort kennen und meditieren. Jimmy Evans, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist so ein christlicher Leiter aus den USA. Er hat so einen Dienst wirklich mit Familien, aber auch in letzter Zeit macht er sehr viel über die Endzeit, so predigt und unterrichtet über die Endzeit. Und er erzählt in einer seiner Botschaften über die Kraft der christlichen Meditation. Also es ist jetzt nicht verglichen mit indische oder was, also so asiatische Meditation. Die christliche Meditation ist wirklich meditieren über das Wort Gottes. Das, was unser Psalm 1 sagt. Tag und Nacht, also über das Wort Gottes zu meditieren. Und er sprach von einem Freund von ihm, einem Ex-Marine-Offizier, der sehr diszipliniert war. Wirklich, der war ein Mann, der hatte eine Disziplin wie noch was. Aber er wird von diesem Mann angerufen und er sagte, hey, ich habe ein Problem, kann ich zu dir kommen? Natürlich sagte Jimmy Evans, du kannst kommen. Und dieser Mann ist in der Pornografie gefallen. Und er sagte, ich habe alles versucht, du kennst mich, ich bin eine disziplinierte Person, ich habe wirklich in meinem Laufbahn, ich habe Disziplin, ist Teil meines Lebens und trotzdem kann ich nicht davon frei werden. Und Jimmy Evans hat ihm wirklich diese Praxis der Meditation, der christlichen Meditation beigebracht. Er hat ihm wirklich gesagt, du musst dich bewaffnen mit dem Wort Gottes, du musst wirklich auf Stellen gehen, wo wirklich dir helfen werden. Und er sagte, also diesen Ex-Marin ist seit in kurzer Zeit frei geworden. Er hat wirklich, das Wort Gottes hat ihn bereinigt. Ihr wisst, wenn Jesus die Füße von dem Jungen gewaschen hat, also waschen wollte, da sagte Petrus, oh nein, Herr, also du sollst mir nicht meine Füße waschen. Und er sagte, wenn ich deine Füße nicht wasche, du wirst keinen Teil haben mit mir. Da sagte er, oh Herr, dann wasch mir alles, auch Kopf und so. Und er sagte, nein, wer sich gewaschen hat, der braucht nur seine Füße zu waschen. Was meint ihr damit? Ihr seid gewaschen oder ihr seid rein wegen des Wortes Willen. Also das Wort Gottes reinigt uns. Und wenn wir meditieren, wenn wir uns füllen mit dem Wort Gottes, wenn wir sinnen Tag und Nacht, der reinigt uns. Der reinigt uns von Ungerechtigkeit, von Sachen in unserem Leben, von Süchte, von schlechtes Verhalten, von schlechtes Denken. Deswegen ist es wichtig, dass wir an das Wort meditieren oder über das Wort meditieren. So, und dann müssen wir uns vom Wort Gottes auch natürlich leiten lassen und korrigieren lassen. Psalm 119, 9 und 11 sagt uns, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an seinem Wort, wenn er sich hält an Gottes Wort. Und dann sagt er natürlich im selben Psalm, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. So, Unser Gehirn, ich mache wieder diesen Vergleich mit dem Computer, ist tausendmal besser als jeden Computer auf dieser Welt. Also sie versuchen jetzt natürlich mit diesem AI, Artificial Intelligence, sie versuchen wirklich den Gehirn nachzumachen und wirklich dieses speziellen Computer, aber sie schaffen es nicht. Also sie sind wirklich noch nicht da. Und das ist unser Gehirn ist wirklich das komplexeste Computer auf dieser Welt. Also sozusagen das Gehirn ist der Hardware. Aber was ist das Software? Was ist die Software? Die Software ist unsere Lebensphilosophie. Wie wir leben und wie wir die Existenz sehen, das ist unsere Software. So, laut der Bibel, wir sind alle in der Sünde geboren. Was heißt das? Wir haben eine kaputte Software. Ihr wisst ja, wir haben ein Virus eingefangen, also beziehungsweise unsere Urgroßväter Adam und Eva haben sich ein Virus eingefangen. Und was war diesem Virus? Kennt ihr den Namen? Genau, die Sünde. Und die Sünde könnte man so beschreiben, in nur ein paar Worte, was sie damals auf diesem Software stand. Die Lüge des Teufels, ich bin Gott. Er ist selber der Vater der Lüge, wir wissen das. Er wollte wie Gott sein. Und er hat dann die Lüge an Adam und Eva verkauft. Er sagte, Herr, wenn ihr von dem Baum isst, also wenn ihr das macht, dann könnt ihr wie Gott sein. Dann braucht ihr Gott nicht mehr, da könnt ihr entscheiden über Gut und Böse. Das heißt, ihr seid Gott. Und das ist die Lüge. Und wir werden alle geboren mit dieser Lüge. Ich bin Gott. Deswegen, diese Software war so kaputt, dass Jesus kommen müsste. Er müsste sterben und er müsste uns ein neues Software geben. Ein neues Leben. Also der Hardware ist noch da, aber die Software war total kaputt. Und wenn wir Jesus annehmen, dann schreibt er neue Software, dann gibt er uns ein neues Leben. Ist es jemand Christus, da ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das heißt, wir bekommen eine neue Software. Wir bekommen ein neues Betriebssystem. Halleluja. Aber der Teufel wird versuchen, immer wieder uns das alte Virus und Software, uns mit dem alten Virus zu infizieren. Deswegen, wir müssen immer wieder zu Wort kommen, neue Updates machen, beziehungsweise das immer wieder wirklich uns erneuern durch das Wort. Und das ist so ein bisschen dieses Beispiel, diese Illustration. Das hat mir wirklich gut geholfen, immer wieder, weil wir leben in dieser Zeit, wo wir wirklich das verstehen können. Und das möchte der Teufel. Der Teufel möchte immer wieder uns dorthin bringen, dass wir wirklich zurück zum alten Software gehen oder zurück zum alten Viren. Und wir wissen, wir sind, wie gesagt, wir sind neu gemacht worden durch Christus. Wir sind erkauft worden mit dem höchsten Preis. Und wir gehören nicht mehr zu ihm. Also er hat keine rechtliche Macht mehr über uns. Jesus hat wirklich unsere Schuld am Kreuz genommen und wir gehören Christus. Halleluja. So, und dann als Drittes, und wir kommen dann langsam zum Schluss, wir überwinden, wenn wir bereit sind, unser Leben für Christus aufzugeben. Wir lesen hier, und sie haben ihn, den Feind, überwunden durch das Lammesblut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. So, das dritte Schlüssel ist hier, Jesus hat uns seine, hier in der Bibel, das ist ja die Offenbarung Christi, sagt, diese Menschen oder diese Überwinder haben ihr Leben nicht geliebt und sogar sind bereit zu sterben. Bis zum Tod haben sie es nicht geliebt. Und Jesus sagte uns in Matthäus 16, gibt uns eine Formel der Nachfolge. Was heißt das, was heißt ihm nachzufolgen oder seine Jünger zu sein? Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. So, wenn wir an unserem Leben nicht hängen, dann kann unser Feind nichts antun. Wir wissen, dass das größte Angst in dieser Welt ist, das Angst von Tod. Alle anderen Ängste dienen dieser Angst. Ihr seht ja gerade in dieser Zeit von Corona. Also das Tod ist das, alles andere. Also die Angst, Freiheit zu verlieren, ist nicht so wichtig. Die Angst, andere Sachen zu verlieren, ist nicht so wichtig. Das Angst vor dem Tod also herrscht. Alle anderen Ängste dienen diesem Angst. So, Jesus wollte, dass seine Jünger frei werden von dieser Angst, weil er selbst den Tod besiegt hat und den Schlüssel des Totenreichs genommen hat. Er hat den Schlüssel in der Hand. Also der Tod hat keine Macht mehr über uns, sagt uns die Bibel. So, das heißt, er wollte, dass wir frei werden von dieser Angst als seine Kinder. So, Billy Graham sagte ein paar gute Jahre vor seinem Tod Folgendes. Eines Tages werden Sie lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben Sie kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Ich werde nur meine Adresse geändert haben. Ich werde in die Gegenwart Gottes gegangen sein. Das ist so ein bisschen, was wir über den Tod, so sollen wir den Tod sehen. Also wir sollen keine Angst haben vor dem Tod. Jesus wollte uns befreien als seine Kinder vor dem Tod, vor diesem Angst natürlich. Weil wir wissen, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wir gehören Christi, wenn wir sterben, wenn wir leben, wir gehören ihm. Also natürlich, ich verstehe, dass die Menschen, die Christus nicht haben, diese Angst haben. Aber wenn du Christus gehörst, du sollst nicht mit dieser Angst leben. Halleluja, oder? Jesus präsentiert natürlich die Kosten der Nachfolge hier, als wir geredet haben. Und ein Pastor aus Rumänien hat das christliche Leben so beschrieben. Deine Rettung kostet dich nichts. Aber Jesus nachzufolgen, kann dich sogar dein Leben kosten. Das heißt, es gibt einen Preis, Jesus nachzufolgen. Dietrich Bonhoeffer, ihr kennt ja Dietrich Bonhoeffer, ist einer der bekanntesten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts, macht einen Unterschied zwischen billiger Gnade und teurer Gnade. So, er sagte, er beginnt, wenn er über den teure Gnade spricht, er beginnt mit einer scharfen Kritik an die evangelische Kirche seiner Zeit. Er meint, diese Kirche nutzt die Rechtfertigungslehre, also um billige Gnade anzubieten. Ihr kennt ja die Rechtfertigungslehre, immer ein Sünder, immer gerechtfertigt. Und er sagt, sie predigen Vergebung ohne Buße, Taufe ohne Gemeindezucht, Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, Absolution ohne persönliche Beichte. So dagegen setzt Bonhoeffer den Ruf Jesu Christi in die Nachfolge für einen Mensch, als dass der Mensch muss alles aufgeben, wirklich um Jesus nachzufolgen. Also er ist sehr bekannt für die Kosten der Jüngerschaft. Er hat auch ein Buch geschrieben darüber und er meint wirklich, als Jesus sein Nachfolger musst du alles aufgeben. Und wir wissen, dass Bonhoeffer für seine Überzeugung gegen das Böse, er hatte ja gegen das Nazi-Regime damals, also ein Attentat, er war Teil eines Attentats und er hat mit seinem Leben bezahlt, weil er wusste, sein Leben ist ihm nicht wichtiger. Jesus nachzufolgen, für die Wahrheit zu stehen, das war ihm viel wichtiger und er war bereit, sein Leben für Jesus zu geben. So, lieben wir Jesus mehr als unser physisches Leben? Philipper 1, 21, das ist ein Wort, den ich mit euch, also mit uns wirklich teilen will und auch das soll uns wirklich ermutigen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn, sagt Paulus. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. So, die Frage, die sich um uns stellt, ist folgendermaßen. Was ist uns wichtiger, das wahre Sinn des Lebens oder das Leben selbst? In der Corona-Zeit merken wir, dass das Leben selbst für die manchen Menschen wichtiger ist als der Sinn des Lebens. Für uns Christen, was ist wichtiger? Ist Jesus nachzufolgen, Jesus zu haben, wichtiger als das Leben selbst? Warum? Weil Jesus uns das ewige und das ewige Leben sind wichtiger als das physische Leben selbst. Glaubt ihr das? Dieses Leben vergeht. Wir leben 70, 80 Jahre, vielleicht mehr, vielleicht auch weniger, wir wissen es nicht. Aber irgendwann mal ist ein Ende. Also das ist so ein bisschen unser Leben hier und die Ewigkeit ist unendlich. Was ist wichtiger, dieses Leben hier oder die Ewigkeit? Jesus oder mein physisches Leben? Und für Paulus sagte, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Lasst uns wirklich wie Paulus sagen, dass Sterben ein Gewinn für uns ist. So, wir sind näher an die Endzeit als jetzt vor. Also damals haben die Apostel gedacht, Jesus kommt, wir leben in die Endzeit. Sie haben wirklich damals auf Jesus erwartet. Sie haben gedacht, es kommt in der Lebenszeit zurück. Es kann ja natürlich noch Jahre geben. Wir wissen es nicht, wir können nicht sagen, wann das Ende kommt. Aber vielleicht gehen wir früher, als Jesus kommt oder als das Ende kommt. Egal, was für ein Ende, also wie das Ende aussieht, wie das Ende für uns aussieht, für alle gilt diese Botschaft: Wer überwindet, wird alles erben, und ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen. Aber er will natürlich außerdem, dass alle Christen überwinden. Und wir sind wirklich als Christen, wir sollen einfach diese Zeugnis weiterbringen an die Menschen. Wir sollen diese gute Nachricht weitergeben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass alle Menschen wirklich mit ihm sind in die Ewigkeit. Aber umso mehr will er, dass wir alle überwinden. Wir haben gesehen, dass durch seinen Sohn Jesus am Kreuz von Golgotha den Hauptschlag gewonnen wurde. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Wir sind immer noch in einem geistlichen Krieg und dieses Krieg wird bis am Ende gehen. Wir wissen, dass am Ende Jesus kommen wird und einfach ein Ende bereiten wird, diesem Feind, unserem Feind. Wir sind heute am Palmsonntag und Palmsonntag ist für mich so ein Tag, in dem Jesus in Jerusalem kam. Und damals haben sie Hosiana gerufen. Ihr wisst, Hosiana ist aramäisch und heißt rette uns jetzt. Sie haben damals gedacht, Jesus wird uns jetzt retten von dem Römer. Er kommt in Jerusalem, er wird wirklich die Römer rausschmeißen, er wird Wunder tun, er wird wirklich das neue Reich und wir werden wirklich befreit werden von den Römern. Also sie haben so wenig gedacht. Aber Jesus hatte mehr, sein Plan, Gottes Plan war viel größer. Er wollte sie nicht nur von dem Römer retten, er wollte sie von der Sünde retten, von dem wahren Feind retten. Und das ist eigentlich die Botschaft. Hosiana, auch wenn wir denken, oh, rette uns jetzt vor der Corona, rette uns jetzt von dieser Situation. Gottes Plan ist viel größer. Er möchte die Menschen retten von der Sünde, von dem Feind. Und wir sollen wirklich mit dieser Hosiana immer wieder wissen, hey, wenn wir beten manchmal, oh Gott, rette mich jetzt, rette mich an diese Situation. Gott hat einen größeren Plan für uns. Und das Plan Gottes möchte, wie gesagt, dass alle Menschen gerettet werden. Der Plan Gottes ist, dass alle Christen überwinden. Dass wir wirklich dann mit ihm in die Ewigkeit werden und dass wir nicht nur von jetziger Situation, von unserer Krankheit, von der finanziellen Not, von dem Problem retten, sondern er möchte uns von der Sünde retten, er möchte uns befreien und er möchte, dass wir überwinden, dass wir mit ihm sind. Und auch wenn er manche Sachen in unserem Leben zulässt, er hat auch einen Zweck. Er sagt, alle Dinge wirken zum Guten für diejenigen, die Gott lieben und die nach seinem Plan gerufen sind. Und ihr wisst da, der nächste Vers heißt: Was ist Gottes Plan? Dass wir wie Jesus werden. Das ist Gottes Plan. Halleluja. So, wir werden überwinden, so haben wir gesehen, durch das Blut Christi. Wir werden überwinden durch das Wort Christi. Und wir werden überwinden, wenn wir unser Leben nicht lieben und wenn wir bereit sind, unser Leben aufzugeben für Christus. Aber natürlich zum Schluss muss gesagt werden, dass wir nur nicht durch unsere eigene Kraft das tun können. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Scharen. In Zacharia 4,6 soll diesen Sieg geschehen. Wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir brauchen Jesus, wir brauchen seinen Geist, wirklich zu überwinden, auch diesen Schlüssel zu nutzen. Wir brauchen Gottes Geist, wir brauchen seine Kraft und so können wir überwinden. Amen.